Es kommt häufig vor, dass ich angesprochen werde von Leuten, die Kunden geworden sind. Auch Leute wie du, der Meinung, ich schätze, sagen, ja, dass diese eine Ad ist mir im Kopf geblieben. Das sind meistens Dinge, die unforced entstanden sind. Ein gut Ding braucht schon manchmal ein bisschen Meile. Und man darf das auch nicht forcen und sagen, okay, jetzt 3 Stunden, dann ist das Ding fertig. Ich mache dann gehe ich spazieren und lass mir vielleicht einen Tag Zeit. Man entkoppelt dann ganz bewusst und dann kommst du wieder auf ein paar Ideen, die du nicht hattest. Und habe mit ihm geredet und gesagt, ja, wie gefällt es eigentlich in deinem aktuellen Job? It's okay. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe einen Vorschlag. Ich habe ihm gesagt, was wäre dein Traumjob? Ich sag, wie viel würdest du verdienen? Was für Projekten würdest du arbeiten? Und das habe ich alles aufgeschrieben und dann habe ich einfach unterschrieben und gesagt, das ist ein Arbeitsvertrag. Mach dir bis morgen Gedanken, falls du Bock hast. Ich hätte dich gern. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch gemerkt habe, was extrem wichtig ist.
Freunde, mein heutiger Podcast-Gast ist der erste sponsored bei Pepsi höchstpersönlich, der liebe Adis. Schön, dass du am Start bist, Adis.
Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Vielleicht einmal für die wenigen Leute, die dich nicht kennen, gib mal ganz kurz Rundown. Was machst du aktuell? Was sind Projekte, an denen du arbeitest? Und dann vielleicht so kurz ein paar Sekunden in deinem Background.
Ja, was mache ich? Ich baue Marken auf, primär im Online-Space, also im High-Ticket-Space. Haben aber auch 2, 3 Projekte, die in völlig anderen Bereichen sind. Kommen eigentlich ursprünglich aus dem Grafikdesign her. Das heißt, ich habe angefangen mit Websites, HTML, CSS und so ein Zeugs. Habe dann geswitcht auf die böse Seite des Internets. Also habe mal Online-Geld verdienen gegoogelt, wie so viele da draußen. Und habe dann klassisch Karriere gemacht. Ich sage immer, ich bin auf die schiefe Bahn geraten. Ich war bei ProSieben, Red Bull und bei Forbes. Klingt mega cool, aber es war nicht so das Richtige für mich. Und ja, bin dann so irgendwie in die so Online-Marketing-Welt gerutscht. Habe dann ein E-Commerce-Startup als einen der ersten Kunden gehabt, Waterdrop. Und die waren ganz am Anfang damals 2.000, 3.000 Euro Umsatz im Monat. Habe 3,5 Jahre das gesamte Online-Marketing für die mit aufgebaut, die Ads verwaltet, in Spitzenzeiten 2,5 Millionen Euro Ads im Monat. War lange im E-Commerce tätig, habe dann irgendwann gemerkt, hey, in dieser High-Ticket-Welt verdienen Leute irgendwie mehr Geld, obwohl sie weniger Budgets verwalten und meistens schlechter sind als die E-Com-Guys. Und bin dann quasi ein bisschen geswitcht. Und ja, habe meine Agentur AdHouse gegründet, habe mittlerweile auch ein Marketing-Ausbildungsprogramm bzw. ein Sparring-Programm, das heißt Fullstack. Und ja, that's it eigentlich. Also wir suchen uns Projekte mit einem großen Potenzial, wo wir das Potenzial möglichst early erkennen, unterstützen dann die Marken dabei, meistens auf Share-Deal-Basis größer zu werden und ihr volles Potenzial
aufzuschöpfen. Für die Leute, die dich nicht kennen, hast du vielleicht 2, 3 Names, die du droppen kannst, die Kunden bei euch sind, beziehungsweise mit denen du zusammenarbeitest?
Ja, klar. Also einer der Kunden, mit dem wir am längsten zusammenarbeiten, in diesem Lead-Gen-Space ist Matthias Aumann von Mission Mittelstand. So fast 4 Jahre mittlerweile. Professor Finanzen, Trading Freaks und Cryptory sind zum Beispiel so Brands. Also in dieser Richtung gehen wir viel, wo es um Finanzen geht, wo es um Business geht.
Wenn du als B2B-Dienstleister bezahlte Werbung meisterst, dann wird dein Business wirklich starkes Wachstum bevorstehen. Das Beste an der ganzen Sache ist, in unserem Paid-Ad-System, komplettes System runtergebrochen, wie wir bezahlte Werbung schalten. Wir haben über 800.000 Euro schon in bezahlte Werbung investiert, haben das bei 50, 60, 70 Kunden mittlerweile erfolgreich gelauncht und Ads zum Lauf gebracht. Die Learnings, was man machen darf, was nicht, alles runtergebrochen in unserem Paid-Ad-System, sowohl wie man über Meta-Ads schaltet, als auch wie man über LinkedIn-Ads schaltet. Alles runtergebrochen, geben wir for free raus. Deshalb hole dieses System kostenlos.
Was natürlich interessant, spannend und gut ist, wir gehen nachher auf viele Marketing-Themen drauf ein. Es gibt ganz, ganz viele Marketer, die meines Erachtens nach, die so Zombie-Vertriebler sind, sage ich immer gerne, ja, die so eine Marketing-Agentur aufmachen, irgendwie dann sagen sie, machen irgendeine Dienstleistung und dann machen sie Sales, 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 Sales und versuchen nur mehr Kunden reinzuscheffeln. Und dann gibt es das andere Modell. Es gibt das im Prinzip, wo du Share-Deals machst, was da alles sehr erfolgreich macht, was meines Erachtens nach ein nicht einfaches Modell ist. Ja, gehen wir nachher wahrscheinlich auch ein bisschen drauf ein, warum das nicht einfach ist, was da für Schwierigkeiten sind und wie man es vielleicht gut machen kann. Aber was du gesagt hast beim letzten Abend, das sind 2 Sachen, die mir lustigerweise sehr prägnant in den Kopf geblieben sind. Das erste ist, ich glaube, es gibt ganz wenige im Online-Space, die sich als Designer bezeichnen würden, so von der Grundidentität. Und das war sehr lustig. Warum hast du dich als Designer bezeichnet?
Gute Frage. Ich glaube, es rührt so ein bisschen aus der Family-Historie her. Mein Vater war super kreativ, ist immer noch super kreativ. Der malt, der hat irgendwie als 12-Jähriger im ehemaligen Jugoslawien so für Hotels so Aufschriften gemacht, die man irgendwie an das Hotel geklebt hat und so weiter. Und er hat immer so eine kreative Ader gehabt, wird er wahrscheinlich an mich übergeben. Meine Mutter hat immer so einen Tick mehr die Business-Ader gehabt. Also meine Oma, die leider nicht mehr lebt, die ist irgendwie früher immer aus Jugoslawien mit dem Bus 18 Stunden in die Türkei gefahren, hat dort Kleidung gekauft und ihr Markt verkauft mit einem Aufschlag, also Arbitrage. Und irgendwie habe ich diese beiden Dinge kombiniert und ich bin auch so in diese ganze Welt reingekommen. Ich habe früher Counter-Strike gespielt, habe dann irgendwann so ein Clan-Mitglied gehabt, der hat mir dann netterweise über ICQ mal erklärt, wie man so Websites Basic programmiert und oder was heißt programmiert, so Drag-and-Drop-Bilder. Und mir hat aber dieser Design-Aspekt mehr gefallen. Ich liebe es, etwas zu sehen, eine Idee zu haben für ein Projekt. Und oftmals erkenne ich ein Potenzial in einem Projekt, was irgendwie der Founder gar nicht erkennt. Und dieses Projekt dann zu entwickeln, das ist das, wo bei mir der größte Spaßfaktor entsteht. Und ich würde das als Design bezeichnen. Okay. Mit Design meine ich gar nicht zwangsläufig Grafikdesign, woran immer alle denken, sondern Design bedeutet für mich einfach das in die Welt bringen von etwas, wo Kreativität eine sehr große Rolle spielt. Und
okay.
Ja.
Okay. Und wie wird man jetzt zu einem guten Designer? Jetzt nicht Grafikdesigner, sondern das, was du darunter verstehst. Ist das geboren?
Kann man die Frage lernen? Hat mir noch niemand gestellt. Muss kurz nachdenken. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad gehört da so ein Talent dazu. Oder also es gibt einfach Leute, die sind so organisiert, strukturiert, zahlengetrieben. Das sind in der Regel, also die Ausnahme bestätigt die Regel, aber es sind in der Regel die, die ein bisschen weniger diese kreative Ader haben. Wir haben im Team ein, zwei Leute, die beides kombinieren. Das ist Unicorn, also sowas findest du selten. Ich glaube, da spielt schon sehr viel, ich weiß nicht, ob es Genetik ist oder was es ist, aber ich glaube,
da kommt man
irgendwie, mit, meine Frau ist Lehrerin, also sie sagt, ihr kennt auch immer relativ früh, ob ein Kind eher kreativ ist oder eher nicht. Das ist ein Faktor. Der zweite ist schon auch Übung. Also ich glaube, in allem, wenn man sich übt, kann man besser werden und wird man zwangsläufig besser mit der Zeit. Irgendwann ist man auch aus dieser... Golf ist das beste Beispiel. Also ich weiß, ob du schon mal Golf gespielt hast. Aber die Lernkurve ist mühsam, sagen wir es mal so. Aber wenn du einen gewissen Tipping-Point mal überschritten hast, dann macht Spaß und dann kommst du in so einen Flow-State. Und ich glaube, bei Design ist es ähnlich. Mhm. Aber ich meine jetzt nicht, dass du dich hinsetzt und in Figma was gestaltest, sondern Ideen entwickeln, brainstormen. Da gibt es schon einen Prozess dahinter, wie man in dem besser wird.
Mhm. Und wie schaut der aus?
Also ich weiß nicht, ob du schon mal, hast bestimmt aber in Filmen gesehen, wie so, oder nicht in Filmen, irgendwo wie Modedesigner arbeiten. Die haben ja oft so Wände voller Stoffmuster und irgendwie ausgedruckt irgendwelche Zeitungsannoncen, whatever. Und wir arbeiten auch sehr stark mit so einem Dump-System. Das heißt, wir collecten in Miro, in diesem Moodboarding-Tool, einfach alles, was wir an Ideen finden. Und das machen wir aber nicht in dem Moment, wo wir das benötigen, sondern das machen wir ongoing.
Ja.
Das bedeutet, ich habe am iPhone, ich glaube, 30 Ordner in meiner Camera Roll, dasselbe dann in Instagram. Und immer, wenn ich etwas sehe, was ich cool finde, screenshotte ich das entweder am iPhone oder am Mac oder ich fotografiere das ab. Ich habe vorhin auf dem Weg hierher ein Plakat gesehen für irgendwie so ein neues Real Estate Projekt hier in Dubai und ich fand das Plakat extrem nice designt. Das ist, glaube ich, so eine Insel in Abu Dhabi. Das hat mir visuell einfach gefallen und ich fotografiere das einfach ab und dann überlege ich mir die Kategorisierung. In welchen Ordner packe ich das?
Mm.
Weil im Moment, wenn ich dann die kreative Inspiration benötige, weiß ich, wo ich sie mir holen kann.
Ja.
Also das ist mal das Erste. Das heißt, ongoing, feeden, sammeln, genau. Und dann, wenn du es benötigst, wenn du dich hinsetzt zum Beispiel und sagst, okay, ich mache jetzt eine neue Landingpage für Heartbeat, wir wollen die ein bisschen anders entwickeln, dann setzt du dich hin und dann guckst du mal, was habe ich eigentlich so gesammelt? Was könnte ich nutzen? Was könnte da passen? Und dann ist der zweite Schritt, das ist dann quasi dieses langsame etwas in Form bringen, wie so eine Masse.
Ja.
Und mit der Zeit wird dann Schuh draus. Und man darf das auch nicht forcen und sagen, okay, jetzt 3 Stunden, dann ist das Ding fertig. Sondern ich mache dann gehe ich spazieren und lasse mir vielleicht einen Tag Zeit, manchmal auch 2-3 Tage. Also man entkoppelt dann ganz bewusst und dann kommst du wieder auf ein paar Ideen, die du nicht hattest. Und ein gut Ding braucht schon manchmal ein bisschen Meile. Die meisten Marketer oder auch Unternehmer, die setzen sich hin und haben halt im Kalender einen Task und es geht 4 Stunden lang und dann muss die neue Website stehen.
Ja.
Bekommt man auch hin. Aber so holst du nicht die letzten paar Prozentpunkte raus und die letzten Details. Und ich sagte, die Magic ist im Detail. Und das ist so grob unser Prozess. Und wenn du das 10, 20, 30 Mal gemacht hast,
dann bist du
wirst du zwangsläufig besser.
Safe.
Und du baust ja auch ein Team auf. Also das heißt, bei uns gibt es auch so einen Prozess. Wir haben jetzt, ich glaube, 6 Designer.
Mhm.
Völlig overstuffed eigentlich. aber
lieber overstuffed als understuffed.
Also das hat den größten, besten Payoff überhaupt.
Ja, ja.
Weil es sind, also viele holen sich einen Designer, der hat wahrscheinlich im vorherigen Job irgendwie Kreuzwort oder so Doku-Rätsel designt, also oder irgendwelche Flyer, also auch nicht ideal für so die digitale Welt. Und die müllen die zu mit Tasks.
Mhm.
Da kann keine Kreativität entstehen. Es ist ja kein Zufall, dass Kreativität oft beim Autofahren entsteht, beim Duschen oder beim Spaziergang oder so. Das heißt, ich achte sehr stark darauf, dass meine Designer sehr viel Freetime haben.
Mm.
Weil ich messe die nicht an Anzahl an Tasks,
yeah.
sondern an Wow-Moments, die sie erzeugen. Es kommt häufig vor, dass ich angesprochen werde von Leuten, die Kunden geworden sind oder so, oder Business-Sparring-Partner oder auch Leute wie du, die schätze, deren Meinung ich schätze, die sagen, ja, diese eine Ad ist mir im Kopf geblieben und so weiter. Und das sind meistens Dinge, die unforced entstanden sind. Und das ist so ein bisschen grob der Prozess, wie wir arbeiten.
Interesting, ja. Also wenn wir kurz einblenden, so die Webseite vom Adis und man da kurz ein bisschen drüber scrollt, sieht man, also ich kann dir sagen, zum Beispiel die Page, also wir haben ja viele Kunden in der Bubble und so weiter und so fort und einige sagen schon, ja, hey, ich hätte gern sowas oder so. Irgendwie
die ist arschalk, ich zeig die besser nicht.
Sie ist arschalk und in deinen Augen hässlich, aber das ist halt vielleicht immer der eigene Standard. Also im Vergleich zu der Bubble ist sie halt sehr, 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 sehr attraktiv und schön, würde ich mal sagen.
Dankeschön.
Und das zeigt eine Sache in gewisser Weise. Weil zum Beispiel, ich bin jemand, der also das, wie du es gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ein guter Prozess, weil ich kenne 3-4 Leute, die wie du sehr ästhetisch angehaucht sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt an Sebastian Selinski hernimmt, der oder Alex Hormozi, wen auch immer, die sind halt ästhetisch nicht angehaucht. Ich will jetzt niemandem so nahe treten, aber das sind sie nicht. Ja, die sind halt sehr anders. Ich auch überhaupt nicht ästhetisch angehaucht. Ja, also ich ziehe mich brandkonform an, weil ich sage, ich ziehe die Brand durch, aber hart bin ich selbst verhässlich, wenn ich das quasi, wenn das mein Ding wäre, wenn ich der Einzige wäre, der das sozusagen vorantreibt und das macht, ja. Der Gernot hat genau den ästhetischen Touch und der bringt das sozusagen mit. Er hat genau diese Structure, wie du früher so gesagt hast, diese Sachen gescreenshotet und ablagen. Und das sehe ich auch zum Beispiel bei Matt, mein Schwager, der im Prinzip genau das Gleiche macht. Das heißt, alle Leute, die ich kenne, die so ästhetische Dinge haben, ist das definitiv ein Pattern, was ich zu 100% unterschreiben kann, ist, jeder macht das quasi so ein bisschen, so diese strukturierte Sache und dann Ablage und wo man sich inspirieren kann. Was wahrscheinlich für die klassische Fließbandagentur vielleicht nicht das richtige Modell ist. Ja. Aber wenn jemand sagt, okay, er will wirklich eine coole Brand aufbauen, was Schönes kreieren, was Außergewöhnliches kreieren, dann ist das auf jeden Fall ein geiler und spannender Prozess, den du jetzt gesagt hast. Wenn man jetzt einen Grafikdesigner hernimmt, viele Leute haben ja Grafikdesigner in der Agentur oder so, du sagst, du pushst den nicht wirklich auf Effizienz.
Also vielleicht eine Sache noch kurz zu dem, was du gesagt hast. Also Matt ist ein gutes Beispiel, weil das ist einer der, wo ich mir auch denke, sehr häufig, wow, sehr gute Ideen und mich reizt diese Competition mit Leuten, die sehr kreativ sind, ohne zu kopieren. Sehr. Das ist der Punkt, den ich mitgeben will. Also wahnsinnig viel, also ich sehe es so häufig, dass Leute unsere Website komplett kopieren. Früher hat mich das extrem getriggert, bin ich ganz ehrlich, weil ich mir gedacht habe, wir haben so viel Zeit da reingesteckt, so viele Ressourcen, unser Designer auch so viel Liebe und das hat mich also wirklich getriggert bis zum geht nicht mehr. Irgendwann habe ich das aber als Badge of Honor gesehen.
Ja.
Weil du wirst nur dann kopiert, wenn etwas kopierenswert ist und meistens bist du ja dann auch schon 1, 2, 3 Schritte voraus. Ja. Und die Leute wissen ja auch, wer die ursprüngliche Idee hatte. Außerdem glaube ich nicht, dass man irgendetwas komplett für sich claimen kann. Also das ist, glaube ich, ist für viele da draußen einfach so ein Ding. Mhm. Insbesondere, wenn man sich Kreativagentur oder Performanceagentur oder Marketingagentur schimpft, glaube ich, sollte man so einen Anspruch an sich selbst haben, zumindest weiterzuentwickeln.
Ja.
Und das, also es kommt wirklich häufig vor, dass Leute mir Screenshots schicken und sagen, ich habe diese Ad von dir gesehen, ich habe diese Website von dir gesehen. Und früher habe ich diese Leute angeschrieben und war so ein bisschen auf, hey, so behindert, was soll das? Ja, heutzutage schreibe ich die auch an, hier und da, aber auch nicht belehrend von oben herab, sondern wirklich mit der Intention, denen zu helfen, das zu sehen, was ich sehe, und ich mache das dann auch nicht aggressiv und irgendwie gehässig oder so, sondern ich sage, hey, guck mal, schick dir meistens eine Voice auf Instagram oder so und sage, schau mal, ist obviously hart inspiriert. Per se ist das in Ordnung, kannst du auch machen, ich werde mich da jetzt auch nicht beschweren oder so, aber ich will dir einfach nur erläutern, warum das nicht richtig ist. So, Leute sehen uns und sie sehen dich und du bist jetzt eine Marketingagentur und in der Regel werden sie uns dann wahrscheinlich auch kennen. Dann kommen sie auf deine Website und denken sich, ja, voll inspiriert von Adis und von seinem Team und dann devaluatest du dich automatisch. Du kannst ja nicht als Autorität gesehen werden in deinem jeweiligen Markt, in deiner Nische als Marketingagentur, wenn du kopierst, offensichtlich kopierst von einer anderen. Mhm. Natürlich holt man sich hier und da Inspiration und das ist ja völlig normal. So wie in der Musik, Sampling gab es schon immer und ist Teil der Kultur und so ist es bei uns auch. Aber das vielleicht einfach so als Gedankenanstoß für viele Marketer da draußen.
Von bezahlter Werbung bist du wahrscheinlich überzeugt. Aber wenn du es noch nicht zum Laufen gebracht hast oder bereits schon gut läuft, aber du es noch nicht auf 40.000, 50.000 Euro monatlich skaliert hast, monatlichen Adspend, dann klick unter diesem Video und hol dir das Paid Ad System.
Deine Frage war, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, bei Designern diese, also wie ich ihnen quasi den Raum lasse, dass sie nicht die ganze Zeit overworked sind.
Ja, oder wo machst du auch denn für dich so ein bisschen die Grenze zwischen Performance und ich will schon Effizienz haben zu Ding, weil du kannst ja eine Arbeit dehnt sich ja trotzdem aus in dem Maße, Arbeit dehnt sich aus in dem Maße, wie Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht.
Ja, also sollen jetzt nicht lazy sein.
Ja.
Und sie sollen sich mit einem Projekt auch nicht 5 Wochen Zeit lassen, bis ich mal die ersten Drafts überhaupt sehe. Aber ich sehe das relativ häufig bei Kunden von uns, die auch einen Inhouse-Designer haben, und dann gehe ich mit denen manchmal die Figma-Designs durch, die der Designer gemacht hat und so weiter. Und dann frage ich, wie viel Zeit hatte der, also wie schnell hat er das gemacht? Und dann hat er teilweise einen Tag Zeit. Das ist fast unmöglich. Ja. Also da was außergewöhnlich Gutes. Manchmal schon, manchmal hat man so Creative Sparks, da bekommst du auch was außergewöhnlich Gutes hin. Aber Kreativität blüht dann, wenn du den Rahmen quasi eliminierst oder einen ganz groben Rahmen machst. Aber wenn du jemanden sagst, du hast jetzt 4 Stunden Zeit, um was Kreatives zu produzieren, wenn du einem Musiker sagst, du hast 3 Stunden Zeit, um einen Hit zu machen, I don't know. Ja. So die richtigen Banger, die irgendwie über Generationen überdauern, die passieren manchmal aus Spontanität oder wenn man sich sehr viel Zeit gelassen hat, und so ist beim Design auch.
Ja.
Aber man muss schon als Unternehmer natürlich auch so eine Balance finden. Und wie mache ich das? Weil ich selbst Designer war, ich habe das nie gelernt, ich habe nie irgendwo primär als Designer gearbeitet, aber das war immer so meine Secret Sauce. Mhm. Ich war immer der Marketer in Companies und ich konnte die Designs und die Ideen auch umsetzen. Ja. Die Banner und die Websites, und deswegen war ich immer so ein Goldesel für die Unternehmen, wo ich angestellt war damals. Und ich glaube, über ehrliche, direkte Kommunikation mit dem Team kann man wahnsinnig viel lösen. Mhm. Das heißt, immer wenn ein neuer Designer dazukommt, wir haben gestern einen neuen ins Team geholt, dann gebe ich denen so gewisse Prinzipien mit. Erstens bin ich sehr picky in der Selektion. Einen Designer, der noch nicht gut ist, dazu, oder der wirklich noch nicht gut ist, dazu holen, ist schwierig.
Wo hast du primäre Quellen für gute Designer?
Das wird nicht offenbart. Nein, doch, kein Verraten. Also, das große Problem ist, es gibt wie so eine unsichtbare Wand zwischen dieser Online-Geldverdienen-Welt, also so Online-Unternehmern, und der kreativen Internet-Welt.
Ja.
Das sind zwei, ich würde fast schon sagen, conflicting worlds.
Mhm.
Weil die wenigsten Designer haben Bock, sich in ein Office zu setzen mit irgendwelchen so Hedgefonds-Hennings oder irgendwelchen typischen Performance-Marketing-Bros und ganze Zeit nur Ad-Creatives zu designen. Die besten Designer sind meist Brand-Designer oder machen abstraktere Dinge. Das sind oft Künstler, to a certain degree.
Ja.
Und da ist wirklich so eine unsichtbare Wand. Die wollen da auch oft nicht arbeiten. Die besten Designer arbeiten dann bei so Agenturen wie Eden Speakerman oder wirklich so bekannten Kreativagenturen. Mhm. Und ganz selten bei Performance-Marketing-Agenturen in Düsseldorf, die den ganzen Tag Ads für Recruiting-Companies machen. Das reizt die Designer einfach nicht.
Ja.
Wie finde ich die? Also erstens habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Auge, um zu checken, wer ist eigentlich gut. Das ist die erste Sache. Und ich glaube, es ist als Unternehmer extrem wichtig zu verstehen, was kann man nicht. Wenn ich Zero Taste habe, sollte ich vielleicht nicht die Person sein, die entscheidet, ob ein Designer gut ist oder nicht, wenn mein Team joint. Dann sollte ich das eher an jemanden delegieren, der da ein besseres Händchen dafür hat. Das ist vielleicht so der erste Tipp. Der zweite Tipp ist Active Sourcing. Also ich sehe immer mir an, welche Brands sind gut auf LinkedIn, auf Instagram. Mhm. Scheißegal, wo die sitzen. Meiner Meinung nach ein Riesenfehler, sich das Kreativteam in-house vor Ort in einem Office aufzubauen.
Mhm.
Du beschränkst, das ist wie wenn du auf Autoscout gehst. Also in Dubai ist es kein Problem, da findest du alles. Aber wenn ich jetzt auf Autoscout gehe, in Köln-Umgebung, und ich suche einen LaFerrari, werde ich wahrscheinlich nicht so viel finden, weil die Filterkriterien so hart sind. So ist es auch mit Designern.
Ja.
Wenn ich in einem Kaff sitze, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Top-Notch-Designer finde?
Ja.
Wenn ich jetzt aber in Brasilien, in der Ukraine, in Serbien, wo auch immer suche, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und oft sind die auch günstiger.
Ja.
Das heißt, das ist so ein Tipp, also remote suchen, sich anschauen, welche Companies haben richtig guten Creative Output, und die Leute versuchen vielleicht aktiv zu approachen.
Okay, interesting. Ah. Das heißt, du rekrutierst primär bei Active Sourcing die
Designer, ja. Ausschließlich.
Ausschließlich? Mhm. Krass. Das heißt, du hast coole Brands, die dir gefallen, und die schreibst du auf LinkedIn an. Das heißt, du gehst nicht zum Beispiel auf irgendwelche auf irgendwelche Portale wie, keine Ahnung, die es da gibt, keine Ahnung, wie die heißen.
Doch. Auch, ja, aber dort Active Sourcing.
Dort Active Sourcing auch.
Ja.
Okay.
Also oftmals verstecken die Agenturen auf diesen Portalen ihre Designer.
Ja, safe.
Aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, Website, whatever, auf Facebook, dann sieht man ja auch, es sind immer dieselben Leute, die Postings liken, vielleicht arbeiten, also ich gehe da schon ein bisschen ins Rabbit Hole und suche mir die Leute, und das ist es wert.
Safe.
Also einer unserer besten Hire, also wir haben ja wirklich ein gutes Team, ich bin sehr happy, aber einer unserer besten Hire war unser Motion Designer.
Mhm.
Der Typ hat unser Business gefühlt verdoppelt, weil die Außenwahrnehmung einfach crazy geworden ist. Und die Geschichte ist eigentlich ganz cool, wie ich den geheiert habe. Also ich wollte schon sehr lange jemanden haben, der die Designs, die wir statisch auf einem sehr hohen Niveau hinbekommen, auch in Motion bringen kann. Also in Bewegung, ja. Sound und allem drum und dran. Aber Motion Designer sind echt rare. Also die zu finden, insbesondere gute, ist tricky.
Mhm.
Also die verdienen auch in der Regel echt viel. Und dann habe ich mir angesehen, welche Agenturen gibt es, die nice Showreels haben. Und dann habe ich auf LinkedIn geschaut, warum. Ich wollte einfach das als Best Practice nehmen für die Stellenanzeige.
Ah.
Und ich habe mir dann ein paar Agenturen rausgesucht aus Europa und international. Und eines ist für mich richtig herausgestochen, ein Showreel. Das war so crazy animiert, das war komplett wild. Und irgendwie, und das war wirklich so wie so ein Geistesblitz, kam mir auf einmal so, hey, vielleicht sollte ich mal schauen, wer dort arbeitet. Und das habe ich dann gemacht und habe den ersten Designer, den ich dort angeschrieben habe, hab gesagt, hey, weißt du, wer von euch das in-house gemacht hat? Und dann gesagt, hey, hier, das war ich. Ich sage, crazy. Hast du Lust, dass wir mal quatschen? 10, 15 Minuten. Ich hätte eine Idee, ich würde die gerne mit dir austauschen. Das ist vielleicht auch so ein Tipp, so Active Sourcing, nicht zu viel Informationen upfront geben, sondern einfach mal die Angel auswerfen und die Leute mit Neugier triggern. Also du bist ja auch Marketer, du weißt ja, die zwei stärksten Dinge sind Curiosity und Scarcity.
Ja.
Die Kombination aus diesen zwei Dingen ist im Marketing das Effektivste, meiner Meinung nach. Und so bin ich in einen Call mit ihm gejumpt und habe ihm gesagt, hey, könntest du dir vorstellen, für uns hier und da ein bisschen was zu freelancen, nebenbei, falls das für den Arbeitgeber okay ist. Und er hat gesagt, ja klar, hat uns dann eine Motion-Ad gemacht. Das war so eine Ad, wo wir uns auch noch das Voice-Over von Bruce Willis eingekauft haben. Und die Ad ist, also die hat unsere Agency ein Jahr lang gefühlt über Wasser gehalten. Hat uns einfach Leads ohne Ende gebracht. Und auf jeden Fall nach so 2-3 Monaten Zusammenarbeit habe ich ihm mal gesagt, hey, solltest du mal in Wien sein? Gib mir Bescheid. Der ist aus dem Balkan. Und dann war der in Wien, das ist nicht so weit, 400-500 Kilometer irgendwie. Und dann war der in Wien und dann war ich mit dem auf dem Café und habe mit ihm geredet und gesagt, ja, wie gefällt es eigentlich in deinem aktuellen Job? Und gesagt, ja, it's okay. So, auch wenn wir beide, also er spricht Serbisch, ich spreche Bosnisch, habe ich gemerkt, Englisch ist einfach flüssiger für mich.
Yeah.
Haben wir auf Englisch gesprochen und dieses it's okay hat mir gezeigt, so, da ist so ein Spalt offen. Das ist wie bei How I Met Your Mother, das Fenster öffnet sich, was du in dieser Episode kennst. Da habe ich mir gedacht, okay, da kann ich reinsliden.
Yeah.
Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe einen Vorschlag. Ich nehme jetzt einen Zettel, also ich habe dann, wir waren so im israelischen Restaurant, habe ich die Kellnerin gebeten, ob sie mir so einen kleinen Zettel geben kann. Voll wilde Story, ey. So im Eisen bin ich nicht so, so ein bisschen so crazy, was das angeht. Aber ich habe ihm gesagt, so, was wäre dein Traumjob? So. Und dann hat er gesagt, ja, good question. Ich sage, wie viel würdest du verdienen? Hat er mir eine Zahl gesagt und ich gesagt, okay, und von was für Projekten würdest du arbeiten und so weiter? Und hat er gesagt, ja, weiß ich nicht, ich hätte gern viel Variation, aber trotzdem gleichbleibende Projekte, damit ich auch in die Tiefe gehen kann, ja, und die Brand über eine Zeit aufbauen kann. Ich gesagt, okay, cool. Wo würdest du gern arbeiten? Dann hat er gesagt, ja, remote, aber ich könnte mir auch vorstellen, wegzuziehen aus dem Balkan, weil ist politisch jetzt nicht so das Geilste und wirtschaftlich. Und dann habe ich gesagt, okay, was hättest du gern für technisches Equipment und sowas? Dann gesagt, ja, so, weil damals kam dieser Mac, das MacBook Pro M1,
okay,
mit diesem neuen Chip da. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich alles aufgeschrieben und dann habe ich einfach unterschrieben und gesagt, das ist ein Arbeitsvertrag. Mach dir bis morgen Gedanken, falls du Bock hast. Ich hätte dich gern. So, ich habe einfach bei allem zugestimmt.
Ja.
Das, was der im Monat wollte, war völlig in Ordnung für uns. Das MacBook war auch völlig in Ordnung. So. Also wirklich, no-brainer. Und er war völlig perplex. Also wirklich, völlig perplex. Ich habe gesagt, ja, passt. Lass uns hier morgen genau im gleichen Café nochmal treffen. Dann kam der am nächsten Tag und dann sind wir gleich zum Apple Store gegangen, auf der Kärntnerstraße in Wien. Dann habe ich ihm das MacBook gekauft für 4.600 Euro. Ich hatte noch keinen Arbeitsvertrag, gar nichts, Vorleistung. Und er war natürlich völlig overwhelmed.
Ja.
Und so habe ich ihn bekommen. Und er hat dann seine Agentur, in der er gearbeitet hat, filettiert. Das heißt, er hat sich da die besten Leute genommen, zwei weitere, und hat die zu uns dazugebracht. Einen Webflow-Developer, einen Grafikdesigner.
Mhm.
Und das ist vielleicht noch der letzte Tipp, damit ich das abschließe. Wenn du mal so in so ein Bienennest gestochen hast, dann kriegst du meistens dort auch noch ein paar weitere gute Leute, weil Google macht das ja sehr stark. Wenn sie eine sehr gute Person hiren, eine der ersten Sachen, die sie machen, ist, kennst du noch 2, 3 extrem gute Leute, die hier arbeiten müssten?
Ja.
Und das ist für uns auch voll der Hack.
Spannend. Funny Story.
Ist
aber auch geil, so Leute rein rekrutieren. Okay, cool. Wenn man jetzt noch ein bisschen an 2 Schritte zurückgeht. Also ich habe eine These oder mein Gedanke ist voll und würde mich deine Meinung interessieren. Ich glaube, sie ist anders. Deine Meinung ist anders. Wir sind sehr auf dem Trichter, es muss nice ausschauen, aber Copy is King. Ich war mit dem Fabian, einem gemeinsamen Freund, vor kurzem in einem Call und er so, Media Buying ist die Lösung, so quasi. Ja, ich sage, ja, vielleicht im E-Commerce auf großen Mio umsetzen, aber ich sage, im Lead-Gen-Bereich, I don't know, Media Buying, weiß ich nicht. Du bist ja sehr brandlastig, also ihr achtet ja, würde ich sagen, extrem krass auf Ästhetik. Was ist dein Gedanke und deine Meinung dazu? Weil meiner Meinung nach ist Copy King einfach, Copy geht über allem, Copy ist das Wichtigste.
Ja, ich habe so einen Satz letztens gehört, vor einem Jahr oder so, two things can be true at the same time. Also es können einfach zwei Sachen gleichzeitig stimmen. Ja. Viele denken, glaube ich, in unserem Space sehr binär. Und ich sage dir, deine Meinung stimmt und meine stimmt und Fabian seine stimmt auch.
Ja.
Und ich habe das begriffen irgendwann und das hat bei mir auch so einen Paradigmenwechsel herbeigerufen. Und lustigerweise habe ich gestern, ich war ein bisschen länger wach leider bis 1 Uhr und ich habe für mein Team ein relativ langes Loom-Video aufgenommen, was ich in Slack geschickt habe, weil wir haben angefangen, viel mehr Fokus auf Copywriting zu legen. Das war bei uns immer ein bisschen stiefmütterlich. Mhm. Weil ich halt diese Präferenz für Ästhetik habe, haben wir uns immer sehr, sehr stark darauf fokussiert. Zu stark. Die Copy haben wir ein bisschen vernachlässigt und das ist auch nicht geil. Jetzt sind wir in der Copy viel besser geworden. Unser Design stimmt auch, aber ich habe gemerkt, das Bindeglied fehlt noch. Was ist das Bindeglied? Wir machen manchmal bei Landingpages extrem nice Illustrationen, aber die Illustrationen machen das Produkt nicht tangible, also nicht greifbar. Mhm. Das ist ein bisschen zu abstrakt manchmal. Aber grafisch ist oftmals die Visualisierung eines echten Produkts wahnsinnig wichtig. Und ich habe gestern 10, 15 Minuten Video aufgenommen, wo ich den Leuten gesagt habe, beides muss stimmen. Die Copy muss den Nagel auf den Kopf treffen, aber auch die Visualisierung der Texte muss den Nagel auf den Kopf treffen. Ja. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Wir überarbeiten gerade die Website von unserem Krypto-Projekt. Wir haben eine Sektion, da geht es darum, warum Krypto die geilste Asset-Klasse ist, so plump runtergebrochen. Ja. Die Copy ist so ein bisschen Aktien und ETFs und so. Ist oftmals ein bisschen langweilig, halt sehr langwierig und so weiter und ain't nobody got time for that. Wir überspitzen natürlich im Marketing ein bisschen. Ja. Und dann sagen wir, okay, Immobilien, sehr geil, hat aber auch sehr viele Nachteile. Krypto, wenn du die richtigen Coins wählst und so weiter, hat eine sehr hohe Renditechance, trotzdem aber eine gewisse Sicherheit. Es sei denn, du kaufst jetzt irgendwelche Shitcoins von irgendwelchen Dubai-Dudes. Die Copy war richtig gut. Das Design war eine sehr schöne ästhetische Illustration von einer Rakete mit so einem Bitcoin drauf, die quasi nach oben geht. Aber das ist ein bisschen abstrakt.
Ja, ja.
Und ich habe gesagt, hey, guck mal, in der Copy haben wir jetzt Immobilien, Aktien, Wertpapiere und ETFs und Krypto. Und wir sollten eigentlich das, was wir in der Copy sagen, auch visuell darstellen. Das heißt, dass man vielleicht eine Chart sieht und so weiter und so fort. Und meine Meinung ist, dass alles stimmt. Und ich sehe das so ein bisschen wie bei so einem Charakter bei GTA. Du hast unterschiedliche Bars. Du hast Ausdauer, Kraft, weiß ich nicht, was es sonst noch so gibt. Und im Idealfall sind alle maxed out.
Safe.
Und nichtsdestotrotz gibt es eine gewisse Priorisierung. Ich glaube, ohne Copy geht gar nichts.
Ja.
Ich würde Copy wahrscheinlich...
Ich würde sagen, Copy ist so, wenn du im B2B unterwegs bist, so der Schritt 1, um, wenn du jetzt nicht ganz hässlich bist, der Schritt 1, um mal so 10.000 monatlich Adspend ausgeben.
Ja.
Das so, da kannst du, da musst du nicht wirklich schön sein, musst nicht pretty sein. Ich glaube, wenn du eine krank gute Marke bauen willst, dann wird es ultra relevant, dass du ästhetisch geil ausschaust. Dass du so diese wiederkehrende Sache hast, dass es fancy ist.
Also ich finde Copy deswegen so wichtig, weil Copy ist für mich der Prozess des Nachdenkens. Wer ist meine Zielgruppe? Was sind deren Probleme? Was sind deren Wünsche?
Ja.
Wie adressiere ich diese Probleme? Vielleicht anders als meine Mitbewerber. Wer sind eigentlich meine Mitbewerber? Also Copy ist so das erste... Wie beim Schnapsbrennen, so der erste Tropfen, der rauskommt, nachdem du da 10 Kilo Zwetschgen gebrannt hast und so weiter. Copy ist so das erste Destillat, was rauskommt.
Ja.
Mit Copy alleine kommst du schon ein bisschen weit. Wenn die Copy überhaupt nicht, also die schönste Website der Welt, wenn da nur bla 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 draufstehen würde, würde halt nicht performen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, Copy ist so der underlying Layer. Gute Copy bekommen, aber trotzdem dann auch sehr wenige hin.
Safe, ganz, ganz wenige.
Und vor allem, wenn so ein Markt sophisticated ist, wie es der deutschsprachige Markt schon sehr, nehmen wir jetzt mal einfach Recruiting her.
Safe.
Alle haben ja gefühlt die gleichen Texte.
Ja, ja.
Und es ist aber auch schwierig, was Neues zu sagen. Also da gehört schon wahnsinnig viel dazu, plötzlich andere Worte zu nehmen und so weiter. Das ist echt tricky.
Ja.
Und ich finde, dann kommt auf einmal Branding ins Spiel.
Ja,
also wenn du 15.000 Recruiting-Agenturen im deutschsprachigen Raum hast und alle haben sehr vergleichbare Texte und sehr also eigentlich auch sehr vergleichbare Offer, was bleibt dir dann noch so wahnsinnig viel übrig, dich zu unterscheiden?
Ja.
Entweder du hast die krassesten Kunden, aber mittlerweile hat auch fast jede Recruiting-Agentur 2-3 Brands, die namhaft sind, dann kommt Branding ins Spiel. Also Branding ist das, was dir hilft, dich wirklich abzuheben. Und wir sehen das ja bei uns. Wir schaffen es Gott sei Dank relativ häufig, so einen Wow-Faktor zu erzeugen, dass Leute etwas sehen und etwas Visuelles erzeugt mehr Emotionen als etwas Geschriebenes.
Ja.
Das ist einfach so. Bücher sind nice, aber ein Buch wird dich niemals so emotional catchen wie ein extrem krasser Film.
Ja.
So, oder ganz selten, sag ich es mal so. Aber weil es arbeitet in mehreren Sinnen. Visuell, Audio und so weiter. Und das ist nicht nur gelesen. Deswegen finde ich, ist Branding in einem Markt, wo schon eine gewisse Sophistication da ist, der größte Hebel, bei dem du ansetzen kannst.
Ja.
Weil wenn du es schaffst, diesen Wow, das will ich auch haben, Effekt zu erzeugen, dann hast du gewonnen.
Ja.
Am Ende des Tages, das ist immer so ein bisschen der Hot-Chick-Effekt. So in der Schule wollen alle mit dem hübschen Mädel chillen, wenn sie auch nett ist. Ja, deswegen, beides stimmt. Und um Fabian seine Meinung zu vertreten, das alles bringt dir ja nichts, wenn dich kein Schwanz kennt.
Nein, das ist auf jeden Fall. Also, dass Daten jetzt relevant sind, das ist außer Frage.
Genau. Und das ist wirklich diese Kombination aus diesen Dingen. Es gibt nicht die eine ultimative Wahrheit,
Wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, du hast ja viele Brands, die du betreust. Gleichzeitig macht sie ja auch Subbrands bei euch. Zum Beispiel, es gibt ja die Mastermind, die du kreiert hast, wo du eine eigene Brand geschaffen hast. Was ist zum Beispiel der Grund, warum du dort eine eigene Brand geschaffen hast, anstatt die bestehende AdHouse-Brand zu verwenden?
Gute Frage. Und ganz ehrlich, wir machen häufig auch Fehler. Also ich bin niemand, auch wenn wir auf einem gewissen Level sind und so weiter, der sagt, alles, was wir machen, ist immer bis zum Ende durchdacht und so weiter. Also die Herangehensweise war, okay, wir haben die Agentur. Und die gibt es auch schon länger und die hat auch ein gewisses Standing. Wir waren aber sehr lange im E-Commerce und haben aber gleichzeitig Lead-Gen gemacht.
Ja, fix.
Und es war ein bisschen schwer greifbar. Und wir haben uns gedacht, okay, wenn wir jetzt mehr in Richtung, wir haben 70% unseres Umsatzes schon mit Lead-Gen-Projekten gemacht, aber nach außen hin wahrgenommen wurden wir primär als E-Commerce-Brand oder als E-Commerce-Agentur. Dann haben wir uns gedacht, okay, wie gehen wir da jetzt vor? Wir nehmen mal die Agency und lassen die mal, was die Marktwahrnehmung angeht, ein bisschen an der Seite, an der Sideline und haben dann halt die Idee schon für Fullstack gehabt und so weiter. Und haben uns überlegt, wie introducen wir das im Markt? Also unsere Szene ist ja jetzt auch nicht riesig, man kennt sich und so weiter und so fort. Und ich würde mal behaupten, so unter den Leuten irgendwie in der Szene habe ich schon so eine gewisse Reputation. Genau, der eine mag mich mehr, der andere mag mich weniger. Aber das bringt mir ja nichts, wenn die breite Masse dich nicht kennt.
Ja.
Und dann war halt die strategische Überlegung, okay, wie mache ich das jetzt? So, ich wollte das nicht so cheesy machen und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so einen materiellen Big Bang machen. Ich wollte schon, also im Idealfall bei einer Brand, du kannst ja sagen, ich bin der Geilste. Und wenn im Idealfall sagen andere, respektierte Leute, du bist der Geilste.
Ja.
So, und geben dir ein bisschen was von ihrer Reputation ab.
Ja.
Und das war so ein bisschen die Idee der Mastermind, dass ich echt coole Leute zusammenbringe und die ich kenne, die ich schätze. Ich glaube, da haben wir uns auch nicht gekannt. Sonst hättest du auch dabei sein müssen. also Freunde, die ich mir aufgebaut habe über die letzten 8 Jahre oder so in dieser Szene. Und ich habe die einfach gefragt, hey, ich mache eine Mastermind. Hast du Lust dabei zu sein? Wir haben auch ein paar Plätze, für ein paar Plätze haben wir for free vergeben, ein paar haben das Ticket dann gekauft.
Ja.
Und die Idee war einfach, so die besten Marketer und Unternehmer aus unserer Bubble, die ich kenne, zusammenzubringen. Und das färbt ja dann automatisch auf uns ab, ohne dass wir uns aber hart in den Vordergrund drücken.
Ja.
Und wenn ich das AdHouse Mastermind genannt habe, wären safe ein paar auch nicht gekommen.
Ja.
Weil viele haben ja selbst auch Agencies.
Oder selbst, wenn sie gekommen wären, weil das war ja, würde ich sagen, wirklich ein Ding, was schon in der Bubble auf Instagram sehr gelebt hat. Also das war wirklich, hat einen krassen Word-of-Mouth-Effekt gehabt.
Dankeschön.
Das war wirklich sehr
krass. Ja, ich war selbst auch sehr überrascht. Das Verrückte ist, also wir haben uns überlegt, wie wollen wir, dass die Brand wahrgenommen wird. Und dann kam uns die Idee, okay, Wien ist ja so eine kulturelle Stadt und der erste Bezirk ist ja wie ein großes Museum.
Fix.
Wir wollen das ein bisschen in die Richtung machen.
Ja.
Und ich habe mich dann auch ein bisschen inspirieren lassen. Völlig offen. Ein Kumpel von mir, Lorenzo, der macht die Affiliate World.
Mhm.
Die kennst du ja. Und der hat auch eine Mastermind, der ist Grand Society.
Mhm.
Der hat das verkauft mittlerweile. Und ich habe ihn gefragt, hey Lorenzo, ich würde gerne sowas im deutschsprachigen Raum machen, ist okay für dich, wenn ich diese Society auch mache? Ja. Ich finde das sehr geil. Und er hat gesagt, Bro, was fragst du mich? Erstens deutschsprachiger Raum, I don't give a fuck. Ja. Und zweitens natürlich, ich kann doch nicht das Wort Society für mich claimen.
Ja.
So, fand ich mega geile Reaktion.
Ja.
Und die besten Unternehmer, die ich kenne, safe, reagieren immer so.
Ja, ja.
Also Matt ist ein gutes Beispiel auch. Safe. Obwohl wir eigentlich was sehr Vergleichbares machen. Er, unser Geschäftspartner, die sharen so viel mit mir, ich vice versa, genauso du ebenso, als wir letztens auf den Geburtstag waren. Du sharest einfach Sachen, wo Amateure oder Leute, die noch nicht so weit sind, entweder businesstechnisch und oder mental, die protecten sowas voll, weil sie halt Angst haben. Safe. Auf jeden Fall haben wir das dann entwickelt und immer, wenn ich eine Brand aufbaue, überlege, also ich male mir selbst so ein Bild im Kopf. Wie soll die Brand aussehen? Was ist für ein Gefühl? Und ich nutze das dann wie eine Checkliste. Okay, das soll elitär sein, das soll schon für Aufmerksamkeit sorgen, aber soll jetzt nicht so schreiend sein, also nach außen hin schreiend. Es soll exklusiver sein und dann haben wir uns überlegt, okay, was für einen Saal muss das sein? Was könnten wir noch machen? Zum Beispiel haben wir die Idee gehabt im Team dann für eine Violinistin.
Mm.
Hat uns, glaube ich, fast 3.000 Euro gekostet für 30 Sekunden. So,
echt?
Ja. Also sie hat nur gespielt in dem Moment, als die Leute in den Saal reingegangen sind. Dann ging die weg und hat da ihre 3.000 Euro bekommen. Das war halt im Aftermovie.
Ja, ja.
Und als die Leute in den Saal gekommen sind, haben alle angefangen zu recorden. Genau diesen Moment.
Ja.
Und der Saal ist halt das Park Hyatt in Wien. Ist schon ein crazy Saal.
Ja.
Glaube ich, 20.000 Euro gekostet für 5 Stunden.
Fuck.
Ja.
Krass.
Aber
die war 2 Tage, oder?
Die Mastermind war...
Ich glaube, die war 2 Tage oder 3 Tage.
Ich weiß selbst gar nicht mehr. Ja, okay. Wahrscheinlich war sie 2 Tage, glaube ich. Ich weiß es wirklich nicht. Kann sein, ja.
Ja.
Und die erste war, glaube ich, 1 Tag. Die zweite war, glaube ich, 2 Tage. Wenn ich mich nicht täusche. Aber
Never
mind. Ja. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, 3 Jahre her. Du musst überlegen, wir haben uns gar nicht darüber Gedanken gemacht, wie schlachten wir das auf Social Media aus.
Yeah, null.
So, ich hatte keine Instagram-Seite für die Marketer Society. Die Leute haben angefangen, mich zu taggen. Und das war unintended. Das war gar nicht, also null Strategie dahinter. Aber die Leute haben dann einfach angefangen, mich zu taggen und das hat dann für diesen Buzz gesorgt und auch echt wertvolle Follower gebracht.
Safe.
Und wir haben jedes kleine Detail, also die Details sind wirklich wichtig. Wir haben den Leuten in den Zimmern einen handgeschriebenen Brief hingelegt, der wirklich handgeschrieben war. Beim zweiten Mal haben wir so einen Roboter gehabt, der das geschrieben hat. Wir haben ein Siegel bestellt mit unserem Logo. Meine Frau, die hat fast geweint, weil sie hat 6 Stunden lang Wachs, Siegel rauf und so weiter machen müssen. Und das ist so schwer, dass das klappt. Also da war auch Handarbeit involviert.
Krass.
Und ja, netterweise haben dann echt viele Leute, und das war auch schön, weil es auch teilweise Competitors waren, Stories gemacht und uns getaggt und so weiter.
Ja.
Bis auf eine Person. Ich werde keinen Namen droppen, weil die Person weiß es ganz genau. Die hat einfach die ganzen 3 Tage nicht einmal sich bedankt, nicht einmal eine Story gemacht. Die war eingeladen.
Krass.
Und da habe ich aber gemerkt, das war dann so ein bisschen, da wurde sie getriggert. Und ja, das, also viel davon war tatsächlich unintended.
Ja, krass. Aber echt krass, muss ich sagen. Also, weil die Welle, die es geschlagen hat, war sehr, sehr stark. Das heißt, herangegangen bist du, sagst, okay, ich will dieses Gefühl, diese Dinge kreieren. Ja. Und dann gehst du jedes Ding. Und es ist halt ultra, was ich sagen würde, so Liebe zum Detail auch, die da stattgefunden hat.
Ja, es hat uns auch, also wir haben wirklich jedes einzelne Detail durchdacht bis zum geht nicht mehr. Bis auf, wie wir dann für uns das Ganze auf Social Media ausschlachten. Aber alles andere war wirklich durchdacht. Also wir haben zum Beispiel sogar eigene Musik dafür komponiert. Also unser Videograf Paul, der ist auch Musikproduzent nebenbei, der hat sogar fürs Aftermovie und dann für 2, 3 Einblendungen Musik produziert. Ich bin extra nach Amsterdam geflogen. Ich habe mir mal vor ein paar Jahren so eine Vintage Rolex gekauft in Amsterdam. Also im Laden, wo ich die Gründer dann auch kennengelernt habe. Amsterdam Vintage Watches. Und ich bin extra nach Amsterdam geflogen, um eine Uhr zu kaufen, die quasi der Hauptpreis für den Gewinner war. Diese Liebe in solchen Sachen merkt man.
Ja. 100%.
Man muss sagen, die zweite Maßnahme war dann ein bisschen schwieriger, weil also war auch ein voller Erfolg, aber ein Learning für mich war da dieses, man baut sich hier Credits auf mit der Zeit, mit den Jahren und dann kann man das irgendwann abrufen. Ist wie wenn du ein Influencer bist, der einfach seit 10 Jahren Content macht, ohne Ende, nie ein Sponsoring macht, nie irgendetwas nimmt, sondern nur gibt. Wenn du da mal was raushaust, dann schlägt das ein.
Ja.
Und das war damals bei uns eben das. Also jahrelanger Reputationsaufbau, Networking und so weiter und so fort. Und das konnten wir dann nutzen. Bei der zweiten Mastermind war das dann natürlich ein bisschen schwieriger.
Ja, fix. Ja, spannend, spannend. Das heißt, neue Brand aufbauen war eigentlich intuitiv entstanden und habe gesagt, hey, let's do it. Und so ist quasi das der Gedanke dazu gekommen.
Ja, ich muss sagen, ich habe sehr lange mich irgendwie ein bisschen davor gescheut, so nach außen zu gehen und irgendwie Interviews zu machen oder so Masterminding und so, weil ich schon so hartes Imposter-Syndrom ist es nicht, aber so ein bisschen dieses, aber so gut bin ich ja eigentlich gar nicht, so viel habe ich ja eigentlich gar nicht zu erzählen und so weiter.
Das war ja mehr oder weniger der Einstieg in deine Agenturwelt. Hast du aber schon normales Agency-Stuff auch gemacht, so, keine Ahnung, Retainer 3K, 5K monatlich, 10K, oder hast du sowas nie gemacht?
Doch, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich meine ersten 3 Kunden waren so Retainer-Kunden. Mhm. Also eines war so ein Online-Schrottmarktplatz, der mittlerweile Unicorn-Status hat.
Krass.
Ja, das war crazy. Dann habe ich damals 2000 Euro im Monat bekommen. Ein anderer war, der hat so ein E-Commerce-Brand gehabt, der hat mit so 2 Michelin-Köchen so Instant Eintöpfe gemacht.
Mhm.
Und der dritte war eine Social-Media-Agentur, für die ich Grafiken designt habe. Das waren so meine ersten 3 Kunden.
Okay, okay.
Und es lief ganz okay. Ich habe dann so 6.000, 7.000 Euro Umsatz im Monat gemacht, aber halt, ich wusste literally nicht mal, was Vertrieb bedeutet.
Hm.
In Österreich ist ja Vertrieb das Wort auch nicht so.
Naja, ist weniger.
Also weniger so normal als in Deutschland.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann keine Kunden mehr gehabt und habe dann parallel aber eine E-Commerce-Brand aufgebaut und bin richtig schön ins Minus gerutscht. So 15.000 Euro Minus. Meine Eltern sind beide Arbeiter. Mein Vater hat auf der Baustelle gearbeitet, meine Mutter hat geputzt. Also ich wollte auf keinen Fall bei meinen Eltern anklopfen und nach Geld fragen, auch wenn sie mir sofort was gegeben hätten. Und ich hatte so einen Riesen, so eine Vase mit so 1-Euro-Münzen, 50-Cent-Münzen und dann, das ist Gott sei Dank 8, 9 Jahre her. Und ich habe dann so 1-Euro-Pizza die ganze Zeit gegessen. Und Döner und sowas, weil ich konnte jetzt nicht irgendwie bei Lieferando teuer bestellen. Und da habe ich mir überlegt, shit, was mache ich jetzt? Habe ich dann hab auf Facebook gepostet, hey, ich habe Slots frei. Einer meiner ersten Kunden war daneben, also größeren Kunden war Waterdrop.
Hm.
Aber die waren damals auch so klein, dass sie mir keinen guten Retainer bezahlen konnten, sondern ich habe einen Share-Deal bekommen. Und ich kannte das damals nicht. Die haben mir echt, also ich kann da jetzt keine Zahl droppen, aber ein großer Share von wenig Umsatz ist ja auch wenig.
Ja.
Aber das Projekt ist halt durch die Decke gegangen, aufgrund von vielen Faktoren. Und da habe ich richtig gutes Geld verdient und es hat mir aber auch Spaß gemacht. Ich wusste, wenn ich da jetzt mehr Energie reinstecke, dann verdiene ich auch mehr. Also das, ich war richtig incentiviert.
Ja.
Und das habe ich dann 3,5 Jahre gemacht. Ich hatte noch so 3, 4 kleine Kunden nebenbei. Und dann haben wir uns getrennt. Ich war dann quasi nur mehr operativ als Advisor bei Waterdrop tätig und habe dann eine Agentur gegründet. Die Agentur gab es schon vorher, aber so das erste Mal nach außen getragen. Ja. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich dann geritten hat, aber dann bin ich wieder auf das Retainer-Modell gekommen. Weil das halt so gang und gäbe in dieser Szene ist. Und ich verteufle dieses, also ich denke nie binär in das ist rein gut, das ist rein schlecht. Also es gibt verschiedene Sichtweisen. Aber ich habe gemerkt, so nach einem Jahr, so richtig viel Spaß macht mir das nicht. Warum? Ich habe nicht den Anreiz, mich in ein Projekt komplett reinzudenken. Ich verdiene nur 3.000, 4.000 Euro bei diesem Projekt.
Ja.
Ja, und ein Retainer von 10, 15, 20.000 Euro ist sehr selten.
Ja.
Und wir hatten dann irgendwann unsere 20, 25, 30 Kunden. 25, 30 Kunden musst du auch erstmal abarbeiten. Du brauchst ein großes Team.
Ja.
Hire mal 30 A-Player. Auch nicht einfach. Und irgendwie habe ich gemerkt, das macht mir nicht so viel Spaß. Wir haben zwar okay Geld verdient und aber die Fixkosten fand ich nicht so nice. Dieses, ich würde es mal B-Plus oder B-Player-Team zu haben, fand ich jetzt auch nicht so geil. Und dann, ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin nicht mehr so zufrieden, wie ich mal war. Und dann habe ich ein bisschen das ganze Revue passieren lassen und habe mir gedacht, okay, wann war ich eigentlich happy in meiner unternehmerischen Journey? Und damals bei Waterdrop war ich happy. Und was waren die Faktoren? Ich habe ein Projekt lange betreut. Ich habe es sehr intensiv betreut und ich habe vom Kuchen, den ich mitgebacken habe, mir auch mein Stück abschneiden können. Und das ist mir dann einfach bewusst geworden. Und außerdem habe ich gecheckt, richtig gute Arbeit kannst du nur dann machen, wenn du dich richtig tief in etwas einarbeitest. Wie wenn ich jetzt irgendwie nur Landingpages designen würde oder wirklich so eine klassische Productized-Dienstleistung habe, dann ist ein Retainer alleine sinnvoll. Yes, aber wenn ich jetzt ein Full-Stack-Marketer bin, der wirklich holistisch die Brand aufbaut, das Brand-Design vielleicht nicht selber macht, aber directed, der die Copy macht, der PPC macht, Funnel-Building, bla bla bla, das benötigt ja sehr viel Zeit, Energie und Fokus. Das ist ja wie eine Waage. Wenn ich so viel auf die eine Seite schmeiße, dann muss auf der anderen Seite auch ein ordentliches Stück Gold drauf sein.
Ja.
Und ich weiß nicht, aber die wenigsten Performance-Agenturen oder Full-Stack-Marketing-Agenturen können jetzt zu einer Brand gehen und sagen, überweis mir jeden Monat 35.000 Euro auf Retainer-Basis. Das kommt nicht so oft vor. Und deswegen bin ich dann wieder irgendwann zum Thema Share Deals zurückgekehrt. Und das bedeutet nicht, dass man zwangsläufig nur auf Share-Basis arbeitet.
Ja.
Du kannst ja einen Baseline-Retainer haben, auch wenn es da ein paar Gründe gibt, warum ich das in gewissen Fällen nicht empfehle. Aber ja, und seitdem machen wir das und es macht mir viel mehr Spaß. Ich wollte auch nicht die ausführende Agentur sein.
Mhm.
Ich finde, das ist, also für mich persönlich ist das immer so ein bisschen stressiger. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Partner auf Augenhöhe bin. Ich will mit einem Unternehmer eher wie jetzt mit dir reden, so auf Augenhöhe, mein Wort oder dein Gewicht, und ich habe nicht das Gefühl so, hey, du bezahlst mich und deswegen muss ich jetzt eigentlich das machen, was du sagst. Und sobald du aber jeden Monat oder sobald die Brand jeden Monat einen fixen Retainer auf, also dir überweist, bist du zwangsläufig die ausführende Agentur. Du bist der Dienstleister.
Ja.
Und ich wollte diesen Shift vom Dienstleister zum Partner machen. Und ich bin happy, dass wir das gemacht haben.
Ich kenne jetzt ein paar Leute, die Share Deals machen. Ich kenne ein paar Leute, die es probieren.
Ja.
Was mich interessiert wird, was würdest du sagen, welche Skills muss man mitbringen, um Share Deals gut zu rocken und gut zu machen und mit dem Modell schon auch in ein gutes Earning zu kommen?
Ja, also es ist ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema. Oder sehr schwieriges übertrieben, aber so.
Es ist nicht mega einfach, was für jeden gemacht ist.
Ja, aber da gibt es ja dieses Saying, so die höchsten Berge haben die wenigsten Fußspuren. also ich weiß nicht, die besten Marketer, die ich kenne, arbeiten primär auf Share Deal Basis.
Ja.
Wahrscheinlich bei dir ähnlich, nehme ich jetzt mal an. Und also wie wenn du in der Champions League spielen willst, es gehört einfach fucking viel dazu. So, das ist ja nicht einfach.
Also erstens musst du mal,
also je mehr du auf die Waagschale legen kannst an Skills, desto mehr kannst du natürlich auch bekommen, was deinen Share angeht. Das bedeutet, wenn du nur Facebook Ads machst, dann kannst du halt einen kleinen Share abrufen. Das bedeutet, du brauchst wirklich ein breites Skillset und ein Team. Warum können wir so hohe Shares oder so hohe Profit Shares quasi abrufen? Wir haben mich als Stratege mit dabei, als Markenstratege, als Design Lead. Wir haben ein Design Team von 6 Designern. Das heißt, wir können Brand Design, Landing Page Design, Motion Design. Wir haben 2 Videografen. Wir haben einen Cutter. Wir haben einen Copywriter, wir haben Data und Tracking auch. Das bedeutet, wir haben einfach sehr viel, was wir dem Partner sagen können. Sagen, guck mal, da arbeiten jetzt 5 Leute wahrscheinlich oder 6 Leute an deinem Projekt. Du hältst auch einen dezidierten Project Lead, das rechtfertigt einen großen Share.
Ja.
Und auch wenn du alleine bist, kannst du einen Share nehmen, aber du musst schon die Skills haben, die deinen Share rechtfertigen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, da gehört auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung dazu, weil wenn du wie so ein Schluck Wasser irgendwie im Call mit deinem Partner sitzt, und das ist schon ein Partner, der schon seit 10 Jahren, weiß ich nicht, wir haben jetzt einen Fall gehabt bei uns im Mentoring quasi, ein Marketer hat einen Partner, der ist im Aktienwertpapieren-Space seit 15 Jahren. Das ist ein gestandener Mann, ein gestandener Investor. Der hat schon Gewicht und auch ein gewisses Selbstvertrauen sich aufgebaut. Ja. Wenn der Marketer da im Call dann so schüchtern sitzt, und so, ist er immer so der Junior-Partner, und das ist schon sehr wichtig. Also man muss zu einer Autorität werden und wirklich als Experte wahrgenommen werden. Das ist ein Prozess, den kann man nicht einfach überspringen.
Ja.
So, also you have to do the legwork. Und das ist der Part, wo die meisten scheitern. Aber nicht nur beim Thema Share Deals, auch generell im Business, finde ich. Die meisten wollen ja von heute auf morgen hier sein. Da gehört, du weißt es ja besser als ich, also da gehört einfach wahnsinnig viel dazu, bis man wirklich von Wert ist. Ist ja wie Netzwerken wollen immer nur die Leute, die eigentlich nichts, also sobald du ein interessanter Charakter bist, der was zu erzählen hat und einen Track Record hast, passiert der Networking von alleine.
Ja.
Du gehst nicht zu irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen. Keine Ahnung, außer wenn du einen Ferrari abholst, also ein Ferrari hat ein Dinner oder sowas, dann gehst du zu einer Netzwerkveranstaltung. Ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Sachen. Also einerseits, dass du wirklich Skills hast, die einen großen Share rechtfertigen, und zweitens, dass du kommunikativ und von deiner Präsenz auf so einem Level bist, dass du einem Partner, der wirklich was drauf hat, auch parieren kannst. Wir hatten zum Beispiel letztens einen Case mit einem Projekt, was ein bisschen, das ist ganz normal, dass manchmal ein Projekt top läuft und manchmal ein bisschen schwieriger wird, wo ich mich mit dem Partner auch hingesetzt habe und gesagt, hey, guck mal, so bei dir stimmen ein paar Sachen nicht, aber auch bei uns ist nicht alles perfekt gelaufen. Wenn du nicht happy bist, dann lass uns die Wege trennen und so weiter. Sowas würden so Juniors sehr selten sagen. Und der hat das voll wertgeschätzt, dass er gemerkt hat, okay, der wäre auch bereit, die Partnerschaft hier an diesem Punkt eventuell zu beenden. Und dann hat er, und dann ich gesagt, aber lass uns trotzdem versuchen, wenn du möchtest, uns nochmal hinzusetzen und schauen, was wir besser machen können, was du besser machen kannst. Und da gehört schon einiges dazu. Ein bisschen einfach Erfahrung, glaube ich, ist das primär.
Ja. Ich glaube auch, also ich glaube auf der einen Seite ist es so, dass man, also weil du gesagt hast, zum Beispiel, wenn man gut Ads kann. Ich glaube, oder ich kenne niemanden, der sehr Nischen-Marketing-Skills hat, der das Modell gut rockt. Ich glaube, es braucht wirklich sehr breites Skillset im Marketing. Also ich glaube, du musst Full-Marketing eigentlich bei wem ownen, dass es ein Modell ist, was langfristig gut funktioniert. Kann jetzt falsch sein, aber ich glaube, wenn man das nicht Full-Size gut ownt und kann, dann wird es schwierig werden, glaube ich, weil man einfach zu wenig von dem relevanten Driver mit sich bringt und zu wenig Growth selber erzeugen kann. Ja. Ich glaube, das ist nämlich wichtig, dass man und dass man selber halt viel erzeugen kann, auch kreieren kann, dass man Wachstum...
Grundsätzlich stimme ich dir da bis zu einem gewissen Grad zu, aber die Sache ist ja, ein Share Deal ist ja vergleichbar mit einer Beteiligung an einem Unternehmen. Ja. Meistens hast du kein echtes Equity, weil es bei Personal Brands und Coaching Brands und so weiter oft keinen Sinn macht. Aber kann man ja vertraglich trotzdem manchmal regeln. Also in manchen Cases macht es schon durchaus Sinn. Aber jetzt bei einem Startup zum Beispiel bekommt ja der Software-Developer zu Beginn ja auch oftmals Shares.
Ja.
Er hält ja dann nicht 50%.
Ja, ja.
Hält einen kleineren Teil des Kuchens, weil er auch nur einen kleineren Teil der Leistung erbringt.
Ja.
Das heißt, ich halte es zum Beispiel, wenn ein Vertriebler bei einem neuen Projekt von Anfang an dabei ist, dann kann der schon auch einen Share an dem Projekt haben, aber halt jetzt nicht 50%. Mhm. Aber er ist quasi nur der Vertriebler und baut das Vertriebsteam auf. Oder du kannst schon auch, wenn du von Anfang an dabei bist und du bist der Copywriter, dir einen Share am Projekt holen. Aber halt jetzt nicht einen 50% Share zum Beispiel. Self.
Kennst du da wirklich gute Success Stories, die das auf einem guten Scale echt gut machen mit so Niche-Skills?
Ja, ich kenne ein paar Leute.
Okay.
Also im Copywriting-Space, ja. Deswegen kam mir das als erstes auch im Kopf, im Vertriebsspace. Also Vertrieb ist jetzt kein Niche-Skill, aber grundsätzlich schon auch. Ich kenne auch Media-Buyer, die wirklich nur das Media-Buying machen und nicht irgendwie das Landingpage-Design und so weiter. Aber die nehmen dann halt einen Share von 5 bis 15, manchmal 20% vom Profit.
Ja.
Ich würde in solchen Cases aber schon auch empfehlen, einen Baseline-Retainer einzuziehen.
Yeah.
Dass man, weil dann insbesondere am Anfang muss ja schon auch ein bisschen Cash fließen.
Safe,
also muss Geld sein. Man muss schon auch in der Position sein, sich sowas erlauben zu können, rein auf Share-Basis zu arbeiten, weil das ist ja so Risk-Reward.
Safe.
Wenn du gar keine Sicherheit hast, gar kein Fixum und so weiter, dann hast du ein höheres Risiko.
Aber ich würde sogar nicht einmal nur Risiko sagen, weil ich sehe noch einen anderen Nachteil, weil zum Beispiel, wenn man einen Retainer hat, hat man das Incentive, also der Kunde muss umsetzen beim Retainer.
Ja.
Wenn man keinen Retainer fährt, dann muss der Kunde nichts, also der Typ, den du einen Share quasi machst, muss nicht, er hat keine Umsetzungsdringlichkeit. Wenn du aber zum Beispiel, wir haben einmal einen Share-Deal gemacht, den wir dann nach 2 Monaten sein lassen haben, weil wir haben damals, großer Fehler, rein auf Erfolg gemacht und so sehr wir unsere Sachen auch gemacht haben, der Dude hat einfach nichts umgesetzt und war hochunfähig bei den Sachen, die er gemacht hat.
Ja.
Nichts gegen ihn, aber
es
war einfach, für nichts. Und ich weiß, wenn der monatlich uns 5.000 zahlt hat, einfach nur als Ding, so als kleine, wäre nicht einmal gescheit unsere Teamkosten gedeckt gewesen, aber die 5.000 wären einfach nur, dass es ihm ein bisschen unter den Nägeln brennt, wäre das Outcome anders gewesen. Und ich glaube, wenn das Scale noch nicht hoch genug ist, dass du wirklich Relevanz hast, einen gewissen Retainer macht immer Sinn, glaube ich, am Anfang so ein Mindestding einfach, dass die andere Person, wenn der Monat vorbeigeht und ihm ist es nicht scheißegal, er muss die Dringlichkeit auch haben. Weil Dringlichkeit in der Execution ist, glaube ich, wichtig.
Ja, es steht und fällt mit der Partnerwahl.
Ja, voll.
So, oftmals kommen Broker-Brands von alleine auf dich zu und sagen, lass uns erfolgsbasiert und auf Schedule-Basis arbeiten. Das ist einfach nur ein Indikator dafür, die können sich dein Retail auch gar nicht leisten. Das kann in manchen Ausnahmefällen Sinn machen. Waterdrop ist das beste Beispiel. Die konnten mir damals keinen fixen Retainer bezahlen und it paid big time, also for me.
Ja.
So, aber in sehr, sehr vielen Fällen ist das ein Indikator von halt dich fern von denen.
Fix.
Und das zum Beispiel gehört auch dazu, Menschen einschätzen können, ein Gespür. Wenn du mit Menschen gar nicht kannst, wenn du nicht zwischen den Zeilen lesen kannst und so weiter, Integrität erspüren kannst, dann wird das auch ein bisschen schwierig. Wir arbeiten mit Brands sehr häufig 3 Monate auf einer Testbasis zusammen. Das heißt 3 Monate rein Retainer und in diesen 3 Monaten erzielen wir schon mal richtig gute Ergebnisse. Im Idealfall die Brand sieht, was wir drauf haben. Es ist ein überschaubares Risiko für beide Seiten. Für uns ist es cashflow-technisch trotzdem auch cool.
Ja.
Für die Brands ist es auch kein Genickbruch.
Ja.
Aber vorab ganz klar definiert, das ist jetzt der Test. So würde es danach weitergehen. Danach ist der Retainer entweder komplett weg oder wir reduzieren den massivst und dann arbeiten wir mit einer variablen Komponente. Ich bin der festen Überzeugung, dass als Performance-Marketer das absolut sinnlos ist, komplett ohne Incentive zu arbeiten. Das ist für mich...
Ich glaube, bei einer Copy-Paste-Dienstleistung macht es schon Sinn.
Ja, wenn ich jetzt...
Recruiting-Agentur ist ja, genau. Für mich sowas Copy-Paste. Wenn ich für Fitnessstudios Ads schalte,
ja, ja.
Copy-Paste.
Ja, stimmt, sorry. Also das vielleicht... Stimmt. Ich rede jetzt von Marketern, die eine Brand nehmen und ja. Die Brand aufbauen.
Safe.
Ausbauen und weiter...
Das ist ja was
anderes. Sofort. Jetzt eine stumpfe... Soll jetzt nicht despektierlich sein, aber eine komplett repetitive ja. Productized-Dienstleistung, da macht das schon durchaus Sinn, ja. In manchen Fällen aber, also wenn man ein Riesenpotenzial in etwas sieht, warum sollte man nicht versuchen, irgendeine variable Komponente einzubauen? Ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche Stufen. Wenn man links in der Chart rein Retainer hat und rechts echte Unternehmensbeteiligung mit Equity, dann gibt es ja wirklich... unterschiedliche Stufen in diesem Spektrum.
Ja.
Du kannst eine kleine variable Komponente einbauen als Performance-Marketer, wie zum Beispiel am Ad-Spend. Wobei das jetzt in vielen Fällen nicht so viel Sinn macht, aber es gibt verschiedene variable Komponenten. Oder ja. Du kannst pro qualifizierten Lead incentivized werden. So. Oder du kannst einen Share nehmen vom Mehrumsatz, den du produzierst und so weiter. Da gibt es diverseste Berechnungsmethoden. Das muss man sich dann wirklich individuell anschauen. Aber ich finde, in so einem Case macht es einfach extrem viel Sinn, ein Incentive zu schaffen. Warren Buffett hat mal gesagt, das habe ich gelesen, das ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen, show me the incentive and I'll show the outcome.
Ja.
Weil sonst hast du als Marketer andere, also wie soll ich sagen, die Brand will möglichst viel Output haben
ja, ja.
Und du willst als Marketer möglichst effizient arbeiten.
Ja.
Und das ist der Hauptgrund, warum dann so viele Brands sagen, ich habe mir schon die Finger verbrannt an 5 Agenturen und warum Marketer sagen, ich habe nur scheiß Kunden. Und da entsteht dann so ein Fork. Und das ist oft die Problematik, weil sehr viele Marketer sind am Anfang, der Agency sind sie sehr gut, weil der Kopf der Gummibärenbande aktiv an den Projekten noch mitarbeitet. Wenn du aber 10, 15 Kunden hast, beginnst du ja sehr schnell ein Team aufzubauen. Dann sitzen irgendwelche Juniors da oftmals und dann lässt die Arbeitsleistung hoch. Also ich höre das Gefühl täglich, dass Unternehmen mir sagen, am Anfang war die Agentur eigentlich ganz gut.
Safe.
Und dann ist es getankt. Und ja, es ist komplexer, aber meiner persönlichen festen Überzeugung, also nicht einfach nur irgendein Marketing-Sprech, sondern ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es in den allermeisten Fällen für Performance-Marketer oder generell Marketer mehr Sinn macht, auf Share-Deal-Basis zusammenzuarbeiten.
Mhm. Jetzt, dein erster Share-Deal war ja Waterdrop.
Ja.
Und was du gesagt hast, ist, der Waterdrop-CEO, also für die Waterdrop nicht kennen, ist so eine E-Commerce-Firma, Hauptwasser, was war, so ein Drop in ein Wasser rein und dann wird es irgendwie, hat es einen
Geschmack. Wenn ich hören würde.
Hat es Koffein oder sonst irgendwas.
Yeah.
Genau, dann würde er sich umdrehen und sagen, hey, mach das, sag das nicht so.
Genau, also wenn man ihm sagt, das ist eine Brausetablette, dann kriegt er immer Magengeschwür. Aber ja.
Genau. Die Frage ist jetzt, du hast gesagt, er ist einer der fähigsten Unternehmer, wenn ich glaube, ich soll es superlativ verwendet, du hast gesagt, der fähigste Unternehmer, den du je getroffen hast.
Ja.
Warum?
Also das sind drei Gründer, Martin, Christoph und Henry. Martin und Henry sind Brüder. Also erstens, die erfolgreichsten Founder-Teams, die ich kennengelernt habe, und ich rede jetzt nicht von unserer Bubble, sondern so außerhalb der Bubble, waren oft Trios.
Mhm.
Martin hat auf der besten Business-Uni der Welt studiert, als einer der besten Absolventen dort, also wirklich einfach absolutes Brain. Hat Energie, also ich habe noch nie Menschen so intensiv über einen langen Zeitraum arbeiten sehen. Also ich kenne die mittlerweile seit 8, 9 Jahren und ich glaube, die arbeiten immer noch so intensiv wie damals. Also damals aus so einem kleinen Büro, wirklich 6 bis 7 Tage die Woche, jeden Tag von 8 in der Früh bis 11, 12 am Abend. Also nicht gesund, aber die haben so eine Energie dahinter geschmissen, hinter diese Idee. Was ich von ihm gelernt habe, sind so ein paar Grundprinzipien. Also erstens Potenziale in Menschen erkennen und diese Menschen richtig incentivieren und ihnen die notwendigen Ressourcen geben, damit sie wirklich performen können. Der hat mich dann zum Beispiel damals kennengelernt und hat mir relativ schnell so ein Share angeboten oder eine variable Komponente, nennen wir es mal so. Hat mir aber jegliche Freiheit gegeben, dass ich mich da entfalten kann. Er hat mich einfach richtig incentiviert, sodass ich von alleine losgelaufen bin, um das besser zu machen. Als er gesehen hat, dass das gut funktioniert und ich mein Potenzial quasi bewiesen habe, hat er mich häufig gecoacht und weiterentwickelt. Und ich glaube, sehr viele Unternehmer da draußen, also erstens, die meisten sind richtig schlecht darin, Talente überhaupt erstmal zu finden. So, wenn sie aber gefunden haben, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, entwickeln sie diese Talente oft einfach nicht weiter. Und er hat beides gemacht. Und er hat gewisse Sachen belohnt. Er hat Loyalität belohnt. Wenn jemand sehr loyal war im Team und so weiter, dann wurden die promoted, weiter incentiviert und so weiter. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist sehr, sehr weitdenkend. Er hat immer schon 3, 4, 5 Jahre in die Zukunft gedacht. Und ihm ging es, also so lange haben die, glaube ich, sich jetzt nicht wahnsinnig viel ausgezahlt, alles reinvestiert. Und du merkst, dass der Main Driver nicht einfach nur das Cash ist. Die wollten einfach was Crazyes aufbauen. Ich glaube, Waterdrop macht mittlerweile über 140 Millionen Euro Umsatz oder Dollar, hat 45 Stores auf der gesamten Welt, also von Miami bis, weißt du, also wirklich crazy. Investoren wie Novak Djokovic und so. Und ich habe einfach super viel von ihm gelernt. Und auch, er hat mich auch gehumbled ein paar Mal. Also, und dafür bin ich sogar am dankbarsten. Also für die Sachen, die ich gar nicht gesehen habe. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Wir sind mal im Meeting gesessen. Wir haben immer so einen Monday-Kickoff gehabt. Und ich war halt so ein Cocky, jetzt bin ich 32, das war vor 7 Jahren, was war ich da, 25, sowas, roundabout. Ich habe mir gedacht, boah, ich bin ja geistig. Ich verdiene da jetzt 5-stellige Monat alleine. Ich habe mir ein Mercedes C-Coupé geholt. Habe halt das erste Mal so Geld gerochen. Und bin dann im Meeting gesessen, habe dann so gewippt auf meinem Sessel mit dem Handy in der Hand, irgendwie, also wirklich cocky einfach. Und dann ging es darum, dass wir noch einen weiteren Performance-Marketer dazu holen, dass nicht alles an mir hängt. Und dann habe ich vor allen Leuten, das, damals waren wir 12, glaube ich, habe ich gesagt, ja, ein richtig guter Performance-Marketer wird sich doch niemals anstellen. Der ist so gut, der kann ja mehr Geld verdienen mit irgendwelchen eigenen Projekten. Dann hat er mich nach dem Meeting dazugenommen und gesagt, alles, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, aber außer dir, mir und den anderen beiden waren alle anderen angestellt. So, was ist das für eine Arroganz? Das hat sich so hart eingebrannt. Und dieses regelmäßige Feedback geben, echtes, direktes Feedback auf eine empathische Art und Weise, das, also ich hab primär Leadership-Skills von ihm übernommen. Ja. Außerdem, er hat mir wirklich so, er war schon so eine Art Mentor für mich. Ich habe von ihm gelernt, dass das Schaffen von echten Win-Win-Situationen crazy ist. Also wenn du und ich, und deswegen liebe ich auch das Thema Share Deals zum Beispiel, wenn unsere Incentives angeglichen sind und wenn du gewinnst, wenn ich gewinne, dann ist nicht 1 plus 1 2, sondern dann wird multipliziert. Und das habe ich hart für mich auch mitgenommen und die anderen beiden Gründer auch extrem gut. Also Martin ist der Stratege, der Main Executor, der war immer so busy, der war sich auch nie zu schade, Fehler einzugestehen, also und der ist auch mit dem Team auf Schlachtfeld gegangen. Ich kann mich erinnern an eine Summerparty, die wir hatten, da ist so eine Karaoke-Bar, so eine Prügelei mal entstanden, da war er auch dabei, also ein richtig guter Leader. Und Henry, sein Bruder, ganz anders, auch extrem guter Leader, auch extrem fleißig, aber er hat von der anderen Seite die Company aufgebaut. Er war der, oder ist immer noch der den Spaß in das Ganze reingebracht hat, die Kultur, die Jokes, die Teamkultur einfach. Mhm. Und Christoph, der war, mit dem habe ich am intensivsten gearbeitet, der war immer mit mir in so einem separaten Zimmer, der wollte nie mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun haben. Der ist einer der besten Product Designer, die ich kenne. Der hat für Kiko Milano früher gearbeitet und so. Der macht all die Produkte von Waterdrop, die Flaschen, die Stores und so, wirklich crazy gut. Und von ihm habe ich gelernt, dass, was habe ich von ihm gelernt, sehr viel eigentlich, dieses kreativen Leuten Freiheit geben. Weil die anderen beiden wollten immer, dass ich gerne möglichst viel im Office bin, damit ich nicht so eine Extrawurst habe im Vergleich zu den anderen Teammitgliedern. Und Christoph hat gesagt, Adis, I don't care, wann und wo du arbeitest. Ich weiß, du machst deinen Job gut und von mir aus mach das auch von zu Hause und so weiter. Achte nur drauf, dass du so bare minimum Zeit im Office verbringst, damit die anderen dich trotzdem auch noch sehen und so weiter. Er hat gesagt, ich verstehe dich, dass du die Kreativität brauchst, um Luft zum Atmen, weil Leute wie du und ich, die leben davon. Und ich habe einfach so viel von den drei mitgenommen und ich konnte das dann halt Plug and Play für mich übernehmen, natürlich mit meiner eigenen Weiterentwicklung und halt in meinem Business einsetzen und einpflanzen.
Spannend. Du hast jetzt gesagt, die Long-Term Vision, woran hast du gemerkt und woran hast du es festgemacht, dass sie so Long-Term orientiert sind und dass die das als einen starken Skill haben?
Ja, also mein erstes Meeting hatte ich mit ihm in Starbucks auf der Marilferstraße damals und dann hat er mir erzählt, so ja, sie wollen das zweite Red Bull werden, also jetzt nicht vom Produkt her, aber sie wollen so das zweite bekannte Beverage-Business aus Österreich heraus, was international ist und was ein Unicorn ist. Ich habe mir gedacht, ja, Kollege, nimm deine Tabletten, so, du machst gerade 3.000 Euro Umsatz in deinem damals noch Shopware-Store, was fantasierst du mit Milliardenbewertungen und so. Aber alles ist wahr geworden. was er gesagt hat. Er hat mir auch gesagt, vor Ewigkeiten, sie wollen ein riesen Sports-Event sponsoren. Also es war wirklich noch nicht ansatzweise irgendwo am Horizont sichtbar. Wo ich mir wirklich gedacht habe, so, come on. Da hat er schon gesagt, ja, sie wollen in den Sportsbereich gehen und sie sponsern jetzt die ATP als Main-Sponsor. Also Australian Tennis Open, glaube ich, oder? Okay. Sie haben Novak Djokovic als Investor bekommen. Normalerweise bekommst du so eine Persönlichkeit nur, du gibst ihm Anteile und er ist halt das Face.
Ja.
Aber er hat investiert. Hm. Cash. Und so ziemlich alles, was sie sich ausgemalt haben, haben sie auch erreicht. Mit sehr harter Arbeit. Und es hat sich immer angefühlt, wie als würde das Schiff jeden Moment irgendwie kentern. aber trotzdem haben sie es immer hinbekommen und echt groß gedacht. Also wirklich, also ich habe nichts außer Respekt für die Art und Weise, wie die das aufbauen. Das ist auch so ein bisschen das, was mich häufig an unserer Online-Marketing-Bubble stört. Da sind so wenige echte Unternehmer dabei.
Mm.
Oder so wenige klingt jetzt so von oben herab. Es sind schon sehr viele Unternehmer dabei, aber ein großer Percentage von den Leuten, die da in diesen Markt kommen, da geht es nur um Geld, da geht es null um Value Production, da geht es null um Werte, was ja dir auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ich glaube, wenn wir uns alle von solchen Leuten ein bisschen mehr abschneiden würden, dann wäre das schon nice. Weil wie viele in unserer Szene sind big im Overpromising und Underdelivering?
Safe, ja.
Viele.
100%.
Ja.
Alright, das heißt von den, aber jetzt habe ich eine Sache wieder nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, sie haben in großen, also was ich jetzt auch meine, sie haben in großen Bildern gesprochen. Woran hast du noch festgemacht, dass die so sehr long-term orientiert sind, dass die sehr große Visionen haben? Woran hast du das noch festgemacht?
Also es waren wirklich auch so Kleinigkeiten. Also einerseits, weil sie die Vision auch klar kommuniziert haben. Das heißt, die Leute wussten schon ungefähr, wo sie hinarbeiten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch gemerkt habe, was extrem wichtig ist. Leute wollen den North Star sehen oder zumindest beschreiben können. Und da waren sie sehr gut darin. Das heißt, sie haben immer mal wieder, wie bei einer Mikrowelle, die Vision aufgewärmt und sie Leuten immer wieder erläutert. Wir werden das nächste Red Bull, wir werden Stores in Miami haben, wir werden XYZ. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, eine der Mitarbeiterinnen, die relativ early gejoint ist, Hannah, die war dann irgendwie Praktikantin. Und Martin hat dann irgendwann mal gesagt, so ja, du hast hier wirklich die Möglichkeit, Lead zu werden, Head of, bla bla bla. Für viele Leute ist das absolut nicht greifbar. Sie ist jetzt Head of US Operations. Ich glaube, die ist nach Miami gezogen, lebt dort. Und die war eine Junior oder Bettina, die war mit mir quasi so Praktikantin, also nicht meine Praktikantin, aber damals Praktikantin. Die leitet, wenn ich mich nicht täusche, Marketing komplett. Also müsste jetzt wahrscheinlich Head of Marketing oder CMO sein. Das heißt, er hat Leuten die Perspektive aufgezeigt und hat dann aber auch bewiesen, dass das wirklich stimmt, dass das nicht einfach nur leeres Geschwafel ist. Das war eine Sache, die ich gemerkt habe. Und tatsächlich, weil so dieses Leaders Eat Last, haben die auch wirklich gelebt. Also die haben schon mehrere Millionen Finanzierungsrunden gehabt und irgendwie, also wirklich auch schon achtstellige Jahresumsätze, dann ist safe auch einiges an Profit übrig geblieben. Und die haben sich nur ein Seat damals geleased. Alle drei den gleichen.
Mhm.
Und also sehr viele solcher Sachen. Also es ist wirklich eher oft in den kleinen Schritten, dass man gemerkt haben, dass die eine große Vision haben und fest dran glauben, noch bereit waren, immer gefühlt alles zu reinvestieren und alles auf die Karte Waterdrop zu setzen.
Ja.
Und auch keine Projekte links und rechts gemacht haben.
Mhm.
Also full focus auf eine Sache, durchgezogen über langen Zeitraum.
Alright, gut. Ich glaube, wir sind durch. Hättest du noch irgendwas zu ergänzen?
Ich habe eh schon viel geredet. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr coole Fragen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Value providen.